Ich bin ganz froh, dass mir heute nicht in Konkurrenz stehe zur Handball-WM, auch wenn es schade ist für Deutschland. Aber es gab ja nochmal ein ganz spannendes Spiel um Platz 3 heute Mittag. Und ich als Fußballer muss sagen, ich war, wenn man so Handball guckt, ist ein bisschen beschämend, wie hart die im Nehmen sind und was die alles einstecken. Und wenn du da auf die Fußballer guckst, das ist manchmal schon ein bisschen hart. Wir haben vor ein paar Jahren Winterfreizeit organisiert im Allgäu und ich kenne mich da nicht so richtig gut aus im Allgäu, ich bin nicht so der Wintersportler und wir sind da losgefahren und weil ich den Weg nicht so genau kannt habe, habe ich Freundin, Mitarbeiterin vorausfahren lassen, die ein Navi gehabt hat. Macht ja Sinn, gell? Wir sind losgefahren, Allgäu, ich weiß gar nicht mehr genau, wieso wir ein bisschen über Land gefahren sind, auf jeden Fall fahren wir auf der Landstraße und dann kommt ein riesengroßes Schild, da steht drauf, links weg nach Weidnau. Das war der Ort, wo wir hin wollten. Und unsere Freundin, die vorausgefahren ist mit dem Navi, wird nicht langsamer, fährt los, fährt weiter und fährt einfach an dem Schild vorbei. Und ich dachte mir, hä? Also gut, ich kenne die jetzt, die fährt und ich kenne ihr Navi nicht, aber ich vertraue dem Schild, das nach links zeigt, mehr als ihr und dem Navi. Wir sind dann links abbogen nach Weidnau, wir sind auch nach Weidnau gekommen, so wie das Schild es gesagt hat und die Freundin von uns, die ist einiges später angekommen. Warum das ganz wichtig ist, sage ich euch nahe noch. Heute ist ja das letzte Satt für diese Staffel und ich erlaube mir jetzt mal, dir Frage zu stellen, bevor es losgeht richtig. Du musst die nicht laut beantworten, beantworte sie für dich oder vielleicht nachher, wenn du im Gespräch bist mit dir ein oder andere. Warum bist du heute hier? Warum bist du zum Satt kommen? Bist du hier, weil so schöne Stimmung ist? Wegen so tolle Musik und die ist wirklich toll? Die Snacks, die es nachher gibt? Hat man dich eingeladen, dass du hierher kommst? Oder hat man dich vielleicht überredet oder sogar hergeschleppt? Bist du hier, um eine Predigt zu hören, um irgendwas von Jesus zu hören? Bist du hier, weil es sonst Sonntagabend nichts zu tun gibt? Oder einfach, weil Deutschland im Halbfinale verloren hat und halb Mittag schon gespielt hat? Warum bist du hier? Ich möchte einen kleinen Rückblick machen auf letzte Woche. Der ein oder andere war wahrscheinlich letzte Woche auch hier. Und der Benni hat über Geschichte geredet im Johannesevangelium, als die Juden Jesus direkt gefragt haben, Jesus, bist du der Messias? Und wenn du es bist, dann sag's uns endlich. Sag's doch mal klar, wer du bist. Und Jesus hat ihnen dann gesagt, wenn ihr mir zugehört habt, ich hab's euch eigentlich schon gesagt, und ihr würdet es auch erkennen, wenn ihr auf mich hören würdet und wenn ihr mir nachfolgen würdet. Um auf jemanden zu hören und um jemanden nachzufolgen, muss man vertrauen. Und um vertrauen zu können, muss man Entscheidungen treffen. Und das war das Thema von letzter Woche. Vertrauen ist Entscheidungssache. Sich zu entscheiden, jemanden zu vertrauen, hört sich im Moment ein bisschen ungewiss an. Manchmal so denkt man so einen Schritt ins Dunkle, aber es kommt ein bisschen drauf an, wem ich vertraue und wie gut ich denjenigen kenne, dem ich vertraue. Ein Beispiel vorher mit dem Navi und dem Verkehrsschild. Mir war klar, irgendwie diesem Verkehrsschild, so gern ich die Freundin habe und so geschickt so ein Navi ist und so modern das ist, vielleicht GPS geleitet, ich habe diesem Schild in dem Moment mehr vertraut, weil ich dachte, das steht da schon seit Jahren, das haben Leute aufgestellt, die sind aus dieser Gegend, die wissen es, wo es lang geht und ich vertraue dem Schild mal lieber mehr wie der Freundin. Vertrauen hängt davon ab, auf wen ich vertraue und wie gut ich den kenne. Jetzt im Winter, weiß nicht, wer von euch nur Schlittschuhlaufen geht auf einem richtigen See, also wenn der Zug gefroren ist, du musst ein gewisses Vertrauen in diesen See haben und du kannst entweder naiv und blauäugig sein und einfach rausfahren und denken, hey, das Eis hält mich schon, ich bin nicht so schwer, Weihnachtsspeck ist auch nicht so viel da, das hält mich. Oder du gehst halt auf Nummer sicher, du klopfst das Eis ab, du machst vielleicht Probebohrungen und guckst, wie tief das ist, bevor du auf dieses Eis rausgehst und denkst, okay, komm, da kann ich drauf fahren. Also es hängt davon ab, wie gut kenne ich jemand, dem ich vertrauen soll. Und bei Jesus ist das eine ganz coole Sache in dieser Geschichte. Er ist jemand, der nicht verlangt, dass man ihm einfach so vertraut, weil er halt sagt, was er sagt, sondern er ist total offen und er ist total transparent. Er spielt mit offener Karte. Er versteckt nichts, er lässt alles sehen, was er vorhat. Und ich hoffe, dass du nach diesem Abend heute Jesus ein Stück weit mehr vertrauen kannst. Und hier steigen wir in unseren Text ein von heute. Ich lese euch den mal vor. Von neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Da sagt er zu ihnen: Ich habe vieles getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus erwiderte: Steht nicht in eurem Gesetz der Satz, ich habe euch gesagt, ihr seid Götter? Hier werden also die, an die das Wort Gottes gerichtet war, Götter genannt. Und was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Mich aber hat der Vater, der heilige Gott, dazu bestimmt, sein Werk zu tun und hat mich in die Welt gesandt. Wie könnt ihr mir da Gotteslästerung vorwerfen, wenn ich sage, ich bin der Sohn Gottes? Wenn die Dinge, die durch mich geschehen, nicht das Werk meines Vaters sind, dann glaubt mir nicht. Sind sie es aber, dann lasst euch wenigstens von diesen Dingen überzeugen, wenn ihr schon mir nicht glauben wollt. Ihr werdet dann erkennen und nicht mehr daran zweifeln, dass in mir der Vater ist und dass ich im Vater bin. Daraufhin versuchten sie von neuem, Jesus festzunehmen, doch er konnte ihnen entkommen. Er ging wieder auf die Ostseite des Jordans, dorthin, wo Johannes zuerst getauft hatte. Dort blieb er und viele Menschen kamen zu ihm. Johannes hat zwar keine Wunder getan, sagten sie, aber alles, was er über diesen Mann gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. Und viele aus jener Gegend glaubten an Jesus. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich ab und zu ein bisschen trinken muss, ich bin ein bisschen erkältet. Benny hat letzte Woche auch gesagt, dass man Jesus für alles Mögliche halten kann. Man kann ihn für einen Lehrer halten, für einen Religionsstifter, für einen Revolutionär, für einen Betrüger, für einen Retter, für einen Heiland. Aber ganz viele Deutungsvarianten, die man sich so überlegt oder die man sich so ausdacht hat über Jesus, die lässt Jesus selber gar nicht zu. Er lässt diesen Spielraum nicht. Und ihr werdet die wenigsten Menschen, wenn ihr sie fragt, finden, die Jesus nicht kennen oder die keine Meinung in irgendeiner Form über ihn haben. Aber von was ist diese Meinung geprägt? Von was ist die Meinung, die du von Jesus hast? Von was ist die geprägt? Wer hat die geprägt? Ist es von Fakten geprägt? Oder von Gefühlen, von Vorurteilen, von Erwartungen? Wenn ihr ab und zu beim Sat wart dieses Jahr oder in dieser Staffel, dann werdet ihr feststellen, Jesus ist ja ganz oft da im Gespräch mit diesen führenden Juden und bei denen war es oft so, die Meinung, die sie über Jesus gehabt haben, die stand eigentlich schon fest, bevor sie ihm richtig zugehört haben, bevor sie gehört haben, was er zu sagen hat und was er getan hat. Die haben Vorurteile gehabt, die haben Erwartungen gehabt, wie er jetzt sein soll, wenn er wirklich der Messias ist. Und sie haben ihn anhand von dem, was sie sich selber über ihn ausgedacht haben, haben sie ihn praktisch gemessen oder abgewogen. Und das passiert auch in dieser Geschichte wieder. Und das passiert auch oft in meinem Leben. Ich gucke mir Dinge an mit einer gewissen Prägung, mit einer gewissen Denkrichtung und versuche das in meinem Denken einzuordnen und höre oft gar nicht zu, was der oder diejenige mir zu sagen hat. Und wie ist das bei dir? Wie ist es, wenn es um Jesus geht? Wie gesagt, wie kommst du zu deiner Meinung über ihn? Was prägt es? Ich möchte dich gern, wie Jesus hier im Text tut, dazu einladen, all das mal auf Seite zu legen, alle deine Vorurteile vielleicht oder deine Vorkenntnis. Und ich möchte dich dazu einladen, zu prüfen, ist Jesus derjenige oder ist er das, was er sagt zu sein? Ist er der Sohn Gottes? Ist er das wirklich? Er sagt zu denen Juden ja, Also wenn ihr mir schon nicht glaubt, mir als Person, mir persönlich, dann glaubt wenigstens den Sache, die ich getan habe. Prüft die Fakten. Schaut euch das mal an. Er drängt die Leute, er drängt diese Juden, er drängt sie zur Entscheidung. Ist Jesus der Sohn Gottes oder ist es nicht? Es gibt nur diese zwei Varianten. Andere Sache lässt er nicht zu. Und vor diese Entscheidung stellt er nicht nur die Leute damals, sondern er stellt jeden Mensch vor diese Entscheidung, früher oder später. Ob du das wahrhaben möchtest oder nicht. Aber irgendwann wird ein Punkt in deinem Leben kommen, wo du entscheiden musst, ist Jesus der Sohn Gottes oder ist es nicht? Und man sagt, keine Entscheidung ist auch Entscheidung. Aber es wird eine Entscheidung geben. Warum? Warum ist es so wichtig? Warum muss ich mich entscheiden, ist Jesus der Sohn Gottes oder ist es nicht? An dieser Entscheidung hängt alles von meinem Leben ab. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, was er behauptet, dann ist er der Schöpfer dieser Welt. Dann ist er der Herrscher dieser Welt. Dann hält er alles in seiner Hand. Dann ist dein Leben nicht unabhängig, sondern er hat dir was zu sagen. Er hat dir was mitzugeben. Jesus sagt zum Beispiel mal an einer anderen Stelle, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, wenn ich zu Gott kommen muss, führt mein Weg über Jesus. Diese Forderung, die Jesus gestellt hat, das war den Juden klar. Deshalb haben sie alles versucht, das zu widerlegen, was er gesagt hat. Sie wollten nicht diesen Jesus als ihren Herrn haben, weil das hat nicht in ihr Konzept passt. Das hat nicht in ihr Lebensmodell passt. Das hat nicht da rein passt, woran sie sich ausgerichtet haben. Nicht, das war nicht das, was sie leben wollten. Sie wollten ihr Modell aufstellen und nicht das, was Jesus ihnen anboten hat. Wir Menschen sind heute, wenn es um solche Dinge geht, um so Fakten und so Wahrheit, dass sie mir ein bisschen humaner, wie die Juden das damals waren. Am Anfang von dem Text hört ihr, und die Juden heben Steine auf und wollten ihn steinigen. Also die waren klasse. Also wenn du da was gesagt hast, was denen nicht passt hat, Lebensgefahr. Das sind mir heute nette, ich bin froh. Ich bin froh, ihr habt keine Steine dabei. Hoffentlich auch keine Tomate und Eier. Aber die wussten, um was es bei dieser Frage geht. Wisst ihr, um was es bei dieser Frage geht? Jesus, der Sohn Gottes. Warum ist das so wichtig? Ist euch das klar? Weil die Frage ist damals wie heute, will ich, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Will ich, dass er der Herr ist? Will ich ihn als Autorität über mein Leben haben? Will ich ihn als Herrscher in meinem Leben haben? Weil wenn er das ist, was er sagt, dann hat er das. Ob ich das will oder nicht, das ist eine Tatsache, ein Fakt. Die Frage nach meiner Freiheit und ob Autorität in meinem Leben positiv sein kann, das wäre mal ein eigenes Thema, das ihr mal angucken könnt, das ist eigentlich total spannend. Jesus fordert die Juden hier auf, so sinngemäß, schaut weg von meiner Person, schaut weg, ob ich euch sympathisch bin, ob euch meine Frisur, meine Klamotte passen, wie ich laufe, wie ich rede. Schaut einfach auf die Fakten, die ich euch gebe habe. Schaut auf die Zeichen, die ich euch gebe habe. Und den Juden war klar, die haben das Alte Testament gehabt, die wussten, wie wird dieser Messias auftreten? Was wird er alles tun? Und denen war klar eigentlich, wenn sie objektiv die Fakten angeschaut hätten, hey, das muss der Messias sein, es bleibt gar nichts anderes übrig. Wie ist das heute? Kann ich so einen Faktencheck machen wie die? Jesus sagt ja, schaut auf meine Zeichen. Gell? Der hat stumme Reden gemacht, der hat lahme Gehen gemacht, der hat, wenn ihr ein paar Mal beim Satt wart, es ging ziemlich oft um einen Blinder, der sehend geworden ist, ein Blindgeborener. Die konnten die Fakten direkt checken. Der Blinde hat um die Ecke gewohnt, den konnten sie direkt mal an die Tür klopfen und sagen, hey, wie war das denn bei dir? Vielleicht war er sogar mit Jesus unterwegs. Aber haben wir heute noch diese Möglichkeit, können wir diese Fakten checken? Haben wir die Möglichkeit, wie sie diese Juden damals gehabt haben? Und ich glaube, es gibt ein Zeichen, das Jesus später getan hat, das wir heute noch überprüfen können, eins zu eins. Und es ist das Zeichen, das zentralste Zeichen für die Christen damals wie heute. Nämlich, es ist die Auferstehung. Jesus wird ja dann von den Juden, er wird umgebracht, er wird gekreuzigt, er wird begraben. Und in der Bibel heißt es, er ist auferstanden. Er ist lebend. Wenn ihr mal nachlesen wollt, wie zentral dieser Punkt ist, die Auferstehung von Jesus, dann müsst ihr euch mal die Bibel in die Hand nehmen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wird das detailliert beschrieben. Auch eine ganz spannende Geschichte. Und im ersten Moment hört sich dieses Zeichen vielleicht ungewöhnlich an. Die Auferstehung. Wie kann ich das überprüfen? Wie soll ich das denn sehen? Wenn ihr mal in der Bibel nachlest, wie das denn so nach der Kreuzigung gelaufen ist, euch ist mit Sicherheit bekannt, Jesus hat einige Jünger um sich gehabt, die immer bei ihm waren, die, wenn er dabei war, richtig mutig waren. Petrus, von dem heißt er erstmal sogar kurz auf dem See gelaufen, also auf dem Wasser. Und als Jesus kreuzigt wird, als er stirbt, verändert sich alles. Da ist ein Haufen desillusionierte Jünger, die gehofft haben, hey, wir folgen dem Messias nach. Und jetzt ist der Tod. Von Petrus, der mal so mutig war, der hat ihn dreimal verleugnet. Alles scheint kaputt zu gehen, alles scheint sich zu verlaufen. Das sieht so aus, als wäre Jesus einfach nur eine Messias-Figur gewesen, wie es die damals öfters gegeben hat. Die waren am Ende. Und plötzlich dreht sich alles um 180 Grad. Plötzlich treten diese Jünger, die Angst gehabt haben, die sich nichts traut haben, die am Ende waren, treten auf, stehen vor das ganze Volk, gehen in den Tempel und erzählen, Jesus lebt. Egal, was für Konsequenzen das auf ihr Leben hat. Egal, was sie für einen Gegenwind kriegen, sie stehen plötzlich hin und sagen, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der lebt, der ist auferstanden. Sie waren bereit dafür, in den Tod zu gehen. Weil sie überzeugt waren, dass dieses Zeichen, dass Jesus auferstanden ist, dass es stimmt. Sie sind ihm begegnet. Mit diesem Zeichen hat Jesus auch endgültig bezeugt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Dass er nicht irgendein heiliger Mensch ist oder ein Guru, sondern er hat Macht gehabt über Leben und Tod. Und die Ansprüche, die er an die Leute damals gehabt hat und die er an dich und mich hat, die stimmen. Man hat oft versucht, alternative Erklärungen zu finden für die Auferstehung. Weil, wie damals, ist es heute auch noch so, wenn diese Auferstehung so stattgefunden hat, dann ist Jesus ja wirklich der, der behauptet ist, jetzt wird es kompliziert, dann ist Jesus wirklich der Sohn Gottes, der Recht hat auf mein Leben. Ich reiße nur ein paar Beispiele an, wie man versucht hat, diese Auferstehung zu erklären oder wegzuerklären. In der Bibel selber wird schon eine Sache aufgegriffen, da sagen die Führer, die bestechen die Wache vom Grab und sagen, die Jünger haben den geklaut. Die haben den Leichnam raus, weil Jesus hat ja schon vorher gesagt, er wird auferstehen und deshalb, die haben ihn einfach mitgenommen. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, weil wenn ihr euch mal die Bewachung von dem Grab anschaut, wenn ihr euch anguckt, wie die Auftreter sind, die Jünger danach, die hätten ja dann gewusst, hey, wir stehen jetzt für eine Lüge hin und für eine Lüge sterben wir vielleicht. Das macht von der Logik her keinen Sinn. Dann gab es die Theorie, dass die jüdischen Führer selber den Leichnam gestohlen haben. Was natürlich auch keinen Sinn macht, weil sonst hätten sie ihn natürlich präsentiert, wenn die Jünger Auftreter wären, hätten sie gesagt, hier, schaut mal hier, ist euer Jesus von Wege, der lebt. Es gibt eine Theorie, die sagt, die Leute, die waren am falschen Grab. Die wussten gar nicht, wo der beerdigt war. Aber auch da wären dann Leute, die das gewusst hätten, hinterher hingegangen und hätten gesagt, hey, kommt mal mit, wir wissen, wo er liegt. Ihr redet einen Schmarrn, das gibt's gar nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, Jesus war gar nicht tot, als er da am Kreuz hing. Er war in Ohnmacht gefallen, dann haben sie ihn runter begraben, er war vielleicht in so einer Art Ohnmacht oder Koma. Und dann ist er wieder aufgestanden, die haben ihn rausgenommen und hat sich präsentiert. Wer das glaubt, der hat sich nie mit dieser Hinrichtungsart Kreuzigung beschäftigt. Auch nicht, dass Jesus davor geißelt worden ist. Wenn ihr euch das mal anguckt, dann müsst ihr euch, da könnt ihr euch selber ein Bild machen davon, ob das eine Alternative ist, was sein könnte. Es gab Leute, die haben gesagt, die Jünger, die haben, das war Massehalluzination. Also Jesus steht hier irgendwie wie so ein Bild erschienen, das war nicht in echt. Aber auch da haben Leute, die sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben, festgestellt, so oft wie er erschienen ist, an diese verschiedenen Orte, an denen er erschienen ist, wie das alles abgelaufen ist, so eine Art von Massehalluzination hat es noch nie gegeben auf der Welt. Das macht keinen Sinn. Es gibt Leute, die sagen, hey, das ist eine Legende, die sich bildet hat über die Jahre. Aber auch das ist widerlegt worden, selbst von Leuten, die nicht an Jesus Auferstehung glauben, haben gesagt, hey, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das ist schon ein, zwei Jahre, vielleicht schon Monate, nachdem er gestorben ist, war das ein Fakt für die ganze Christen. Alle Erklärungsversuche, die Auferstehung wegzuleugnen, haben fehlgeschlagen, bis zum heutigen Tag. Das hat bisher niemand geschafft. Was dafür spricht, da gibt es auch einige Punkte, ist, wenn ihr mal diese Verhöre anschaut in der Apostelgeschichte, als die Jünger, die Apostel verhört worden sind, als sie Jesus als Auferstandener verkündigt haben, da war kein einziges Argument von diesen Führern war, das stimmt doch gar nicht, der ist nicht auferstanden. Wir wissen, wo sein Grab ist, wir wissen, wo sein Leiche ist. Die Führer, die sagen nichts dazu, nichts zu diesem Argument. Und das spricht sehr viel dafür, dass sie gesagt haben, hey, wir können das nicht als Argument bringen, weil es einfach nicht stimmt. Paulus spricht von über 500 Augenzeugen, denen Jesus gleichzeitig erschienen ist. Und er sagt, viele von denen leben noch, als er das die Leute schreibt. Ein Fakt, der dafür spricht, ist 2000 Jahre veränderte Leber. Ihr werdet wahrscheinlich auch hier in diesem Raum viele Menschen finden, die durch die Auferstehung von Jesus verändert worden sind, denen ihr Leber völlig auf den Kopf gestellt worden ist. Diese Fakten, wenn ihr euch die mal dann genauer anschaut, dafür fehlt uns heute die Zeit, da werdet ihr denken, hey Mann, das ist verrückt. Ich muss sehr rosa eine Brille aufsetzen oder ich muss die Fakten oder die Objektivität ziemlich verbiegen, um zu sagen, hey, das hat nicht stattgefunden, das kann nicht sein. Und was mir so an Jesus gefällt, auch in diesem Text hier ist, Jesus kämpft um diese Menschen, die ihn eigentlich ablehnen. Jesus versucht sie zu gewinnen, er versucht sie zu überzeugen von dem, was er ist. Schaut mal in die Bibel, wie viel Zeit er mit seinen erbittertsten Feinden verbracht hat. Gerade mit diesen Führern, die ihn später auch umgebracht haben. Und dabei ging es ihm nicht darum, ich will Recht haben. Oder ich möchte euch als meine Anhänger oder Fans gewinnen oder Mitglieder sammeln. Ganz im Gegenteil, Jesus hat ganz oft die Leute, die ihm nachgefolgt sind und von denen er wusste, die folgen mir aus falschen Motiven nach. Die folgen mir nach, weil sie vielleicht ein neuer König wollen oder weil sie von mir was zu essen gekriegt haben. Die hat er voll vor den Kopf gestoßen, weil er wollte, dass sie verstehen, wer er wirklich ist. Er wollte, dass die Menschen die Wahrheit von ihm sehen und das möchte er auch heute noch. Und er wollte die Menschen für diese Wahrheit gewinnen. Und warum? Weil er die Menschen liebt, über alles. Jeden Einzelnen, mit dem er da kämpft hat, jeden Einzelnen, mit dem er diskutiert hat, jeder Einzelne, der ihn später mit umgebracht hat, für den hat er kämpft. Kämpft, dass sie zu ihm kommen, weil er sie liebt. Und das ist ja heute noch so. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, wieso machen junge Leute sich so einen Aufwand, diesen Abend zu organisieren, dieses Satz zu machen, warum? Hey, das ist genau der gleiche Grund. Jesus hat sie verändert und diese Liebe, die sie erfahren haben von ihm, führt dazu, dass sie diese Liebe weitergeben möchten, diese frohe Botschaft weitergeben möchten. Ich habe euch vorhin gefragt, warum seid ihr heute beim Satt? Ich möchte euch gern sagen, warum ich beim Satt bin, warum ich heute hier bin. Und ja klar, ich bin hier, weil ich eingeladen worden bin, um zu reden. Gut, das ist der erste objektive Punkt, das ist ein Fakt. Aber der eigentliche Grund, der steckt noch viel tiefer. Ich bin in einer christlichen Kultur aufgewachsen. Erst ganz streng katholisch, dann freikirchlich. Ich habe gerade vorhin witzigerweise eine junge Dame getroffen, mit der ich in der Jugendgruppe war vor viele, viele Jahre. Ich bin so aufgewachsen, das war meine Kultur, aber das war nicht mehr. Und es gab irgendwann einen Punkt in meinem Leben, wo sich Jesus mir, ich sag, offenbart hat, wo ich gemerkt habe, hey, dieser Jesus, der ist mein Retter und er will mein Herr sein und ich muss eine Entscheidung treffen. Und ich habe damals diese Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte Jesus als mein Retter, ich möchte ihn als mein Herr haben im Leben. Ich möchte alles andere aufgeben. Alles andere zählt nicht mehr, weil er ist dieser Sohn Gottes. Es gibt nichts anderes. Und es hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Es hat alles umdreht. Mein Leben ist, ich würde euch gern sagen, dass, wie das so ein schöner Film ist, ich würde sagen, ab da ist alles aufwärts gegangen, ab da war alles toll. Ich habe alles gekriegt, was ich wollte, schöne Frau, tolle Autos und Wohlstand und Reichtum. Nein, überhaupt nicht. Mein Leben ist am Anfang sogar viel, viel komplizierter geworden. Es ist heute noch manches Mal kompliziert. Aber ich habe was gekriegt, das unabhängig ist von all diesen Umständen, von allem, was außer um mich rum ist. Ich habe einen Herr in mein Leben gekriegt, der mich liebt. Der alles für mich gegeben hat. Und der das Beste für mich will. Und das ist was, wo ich sagen muss, hey, das möchte ich nie wieder weggeben. Und das ist ein Grund, wo das passiert ist in meinem Leben. Ich dachte, hey, das müssen andere auch hören. Das müssen andere mitkriegen. Ich muss das kann ja nicht in mir drin bleiben. Das ist, Evangelium bedeutet ja frohe Botschaft. Das ist ja frohe Botschaft, die muss jeder hören. Und wenn ihr euch fragt, wieso euch eure Freunde immer wieder bearbeiten und sagen, komm doch mal mit zum Satt, komm doch mal mit hierher, dann ist es, weil sie sagen, hey, diese Botschaft, die brauchst du auch. Diesen Jesus zu haben, das ist das Beste, was dir passieren kann. Das ist, wieso ich heute, wenn du weit zurückschaust, hier stehe. Wieso ich hier stehe und wieso ich das weiter sagen kann. Und als ich diesen Text, als ich darüber nachgedacht habe und den gelesen habe, habe ich festgestellt, hey, der hat zu mir persönlich auch gesprochen, weil ich bin schon ein paar Jahre Christ, ich bin schon ein paar Jahre Kind Gottes und dieses Weitersagen und von ihm zu erzählen, das wird manchmal so, flacht so ein bisschen ab, man lebt so seinen Alltag dahin. Und wo ich da gesehen habe, wie Jesus um die Leute kämpft hat, die ihn später umbringen, das hat mich voll motiviert und ich muss sagen, hey, ich würde gern wieder viel mehr von Jesus erzählen und deshalb bin ich froh, dass ich heute die Gelegenheit habe, von ihm zu erzählen und euch zu bezeugen, hey, bei ihm hast du das Leben, das es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Wie sieht es bei dir aus? Wie stehst du zu Jesus? Wer ist er für dich? Das ist eine Frage, das sind Fragen, auf die du irgendwann eine Antwort finden möchtest, müsstest, solltest. Ob du möchtest oder nicht. Aber ich möchte dich einladen, wenn du Jesus nicht vertrauen kannst, mach weiter mit einem Faktencheck. Check die Fakten. Ist Jesus der sagt, ist er der Sohn Gottes? Ist er der Herrscher dieser Welt? Lass dich da nicht abbügeln oder niedermachen, sondern check die Fakten und ich bin mir sicher, du wirst zu dem Schluss kommen, hey, ich kann ihm vertrauen und er ist wirklich dieser Sohn Gottes, der Herr dieser Welt und der Retter für die Menschen. Ich würde gerne am Schluss noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast, um uns zu retten, um uns ein neues Leben zu geben. Ich danke dir, dass du transparent und offen mit uns bist, dass du uns nicht ins Dunkle treten lässt, sondern dass du sagst, was uns erwartet und wo es hingeht, auch wenn wir dir nachfolgen. Und ich möchte dir danken, dass ich dich kennenlernen durfte, viele Jahre von hier. Und möchte ich für die Leute hier bitten, ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, dass er sich von dir finden lässt und dass er dir nachfolgen kann und Kind von dir wird. Amen.